Willkommen zurück und jetzt ein paar Takte zu den Engeln. Es gibt einen Tag im Kirchenjahr, in dem die Engel die Hauptpersonen sind. Das ist der 29. September. Er wird bezeichnet als Tag des Erzengels Michael und aller Engel. Man nennt den Tag deshalb auch Michaelis. Warum soll sich ein rationaler Protestant wie ich mit Engeln beschäftigen? Weil der Mensch dieses Glaubens, also ich, sich weiterentwickelt hat. Er hat gelernt, tiefer zu glauben und weiter zu denken als nur bis zu den Fingerspitzen. Er hat gelernt, mehr zu sehen als das, was zwei Augen sehen können. Die Augen geöffnet haben ihm Krankheit und Krisen, der Ruhestand und liebe Menschen. Deshalb gehört es sich, meint er, sich auch mit den Engeln zu befassen. Noch niemand hat sie gesehen, wenngleich, wenn ich meiner Geschichte nachspüre, sind mir schon mal zwei Engel begegnet. Das war 1975 in Taizé. Nach einem Abendgottesdienst am Sonntag stand ich so in dieser Kirche rum. Alle haben lang geschwiegen, die Brüder und die Besucherinnen und Besucher. Und wie auf einen Schlag kam Bewegung in das Ganze. Wie in Trance stand ich auf, alle anderen auch. Man stand so herum und da standen sie plötzlich vor mir, schauten mich freundlich und gütig an, die zwei Engel. Einer von ihnen hatte einen für These typischen handgefertigten Kelch in der Hand, reichte ihn mir und sagte: Le sang du Christ. Ich war derart berührt, dass ich spontan losweinte. Ich wusste nicht, was mir geschah. Und ich konnte auch nichts dagegen machen. Ich nahm den Kelch unter Tränen und trank einen Schluck Weißwein. In Taizé nimmt man bewusst Weißwein und kein Rotwein. Ich trank mit meinem Geist, Leib das Blut Christi. Und ich hatte nicht gebeichtet und mich gemartert, ob ich würdig sei oder ähnliches. Nein, einfach so. Obwohl die beiden dann weitergegangen sind, spüre ich ihre Gegenwart immer noch in mir. Also doch die Engel. Man muss sie in der Bibel als handelnde Wirkweisen des Göttlichen sehen. Sie werden in der Hälfte der biblischen Bücher erwähnt. Ich spreche also von der gesamten Bibel des Alten und Neuen Testaments, wenn ich Bibel sage. Interessant ist, wo sie nicht erwähnt werden, nämlich im Alten Testament, im dritten und fünften Buch Mose, in Josua, Ruth, Esra, Nehemia, Esther, Hohelied, Hesekiel, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania. Im Neuen Testament werden sie nicht erwähnt im Markus-Evangelium, im Epheserbrief, Philipperbrief, im ersten Thessalonicher Brief, im zweiten Timotheusbrief, im Titusbrief, Philemon und Jakobusbrief und in den Johannesbriefen. Zusammenfassend könnte man sagen, sie kommen nicht vor bei den Propheten im Alten Testament und im Neuen Testament in den Paulusbriefen. Am meisten erwähnt werden sie allerdings im ersten Buch Mose und in der Offenbarung des Johannes, sprich am Anfang und am Ende der Bibel. Das könnte ein signifikanter Hinweis sein. Und jetzt die alles entscheidende Frage: Warum kommt ein Engel? Dazu ein Beispiel aus dem ersten Buch Mose im 16. Kapitel. Als nun Sarai Hagar demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der Engel des Herrn sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich komme von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr weiter: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Hagar flüchtete also als schwangere Frau vor den Schikanen der Frau des Abrahams, Sarah. Hagar war eine ägyptische Magd im System von Abraham. Da Sarai, Abrahams Frau, keine Kinder bekommen konnte, schlug sie ihrem Mann vor, mit Hagar ein Kind zu zeugen und es als ihres auszugeben. Und das machte dann Abraham, gehorsam wie er war, und Hagar gebar Ismael als Abrahams ersten Sohn. Später wurde Sarah dann doch schwanger, oh Wunder, und brachte Isaak als Abrahams zweiten Sohn zur Welt. Ismael gilt als Stammvater der Araber. Hagar wurde mit ihrem Sohn Ismael dann auf Druck von Sarah durch Abraham weggeschickt. Sie hat überlebt. Was also macht ein Engel? Gott schickt ihn, damit er Menschen in Krisensituationen und Notlagen aufsucht, sie anspricht und ihnen sagt, sie sollen keine Angst haben. Vor allem nicht vor der Zukunft, auch nicht in der Gegenwart. Und so gibt ein Engel den Menschen eine Orientierung und eröffnet ihnen eine Lebens- bzw. Überlebensperspektive. Ein Engel handelt niemals auf eigene Faust. Typisch für einen Engel ist die Anrede, fürchte dich nicht. Man könnte diese Worte auch so verstehen, dass sie wiedergeben, wie es im Himmel zugeht, nämlich angstfrei. In der Offenbarung des Johannes, also der letzten Schrift der Bibel, wird Folgendes gesagt. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. Am Ende der Offenbarung des Johannes steht Folgendes. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Also es gibt in der Bibel dann auch eine summarische Bezeichnung von Engeln. Sie heißen dort Cherubim und Seraphim. Die Endung im Hebräischen weist auf die Mehrzahl hin. In der alttestamentlichen Welt nehmen sie die obersten Plätze in den himmlischen Heerscharen ein, die Cherubim und Seraphim. Oft werden sie auch gemeinsam genannt. Cherub bedeutet beten, segnen. Im Alten Testament haben sie eine wichtige Aufgabe als Begleiter Gottes und Verkündiger seiner Gegenwart. Sie wurden auf der Bundeslade des Volkes Israel und im Salomonischen Tempel dargestellt. In 1. Mose 3, Vers 24 werden sie zu Bewachern des Baums des Lebens des Paradieses. Daher heißt es in dem Weihnachtslied, Lob Gott, ihr Christen, alle gleich, der Cherub steht nicht mehr dafür, also davor. Auf diese Weise wird das Einbrechen von Gottes Wirklichkeit in die Zeit dieser Welt beschrieben durch die Geburt Jesu in dieser Welt. Die Seraphim sind Lichtengel und werden in der Vision des Jesaja im 6. Kapitel erwähnt. Dort heißt es, in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich, der Prophet Jesaja, den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Das Haus, das war der Tempel. Ähnlich auch in 1. Könige 22, Vers 19, der Prophet Micha sprach, ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und das ganze himmlische Heer neben ihm stehen zu seiner Rechten und zu seiner Linken. In der Offenbarung des Johannes sind sie, da nicht an vergehende Zeit gebunden, ruhelos damit beschäftigt, Gott groß zu machen, indem sie unablässig rufen, Heilig, heilig, heilig ist der Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Das ist die Grundlage für das dreimal heilig, das in der Liturgie der Kirche das Sanctus, das Heilig, einleitet, bei der Feier der Eucharistie bzw. des Abendmahls. Später dann verwischen in der künstlerischen Darstellung die Unterschiede zwischen Cherubim und Seraphim. Es würde sich also lohnen, die Geschichten zu lesen, die von Engeln in der Bibel handeln, den Himmelsboten. Das würde uns für sie sensibel machen. Und es könnte sein, dass wir den Engeln um uns herum mehr Beachtung schenken und so spüren, wie nah uns eigentlich doch der Himmel ist. Das war's für heute. Bis morgen und bleibt behütet.